Ja, auch guten Morgen von mir allerseits. Danke für die Einladung. Es ist immer ein Vorrecht, einen Gottesdienst mitgestalten zu dürfen. Also es ist keine Pflicht, sondern ein Vorrecht. Und zum anderen ist es natürlich auch keine einfache Aufgabe, denn in dem Moment, wo du ein Zeugnis sagst oder predigst, verpflichtest du dich ja auch, im Sinne Jesu wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein. Und wir hören immer viele wunderbare Zeugnisse und gute Predigten, aber dürfen nicht vergessen, dass wir alle, die wir hier vorne stehen, auch sündigen, auch Fehler machen, auch Sachen nicht richtig sehen. Keiner ist vollkommen. Und somit ist auch das, was man sagt an so einem Moment, ja, jeder, der hier hingeht, hat ein bisschen weiche Knie. Selbst wenn er schon 100-mal gepredigt hat, weil du weißt, was du jetzt tust, hat eine hohe Verantwortung. Ihr habt vielleicht mitbekommen, beim ersten Mal, wo ich eingeladen war, habe ich über Vater Unser angefangen, etwas zu sagen. Und ich möchte das heute fortsetzen und möchte uns dazu aber das nochmal vorlesen. In Matthäus 6, wer die Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Da steht ab Vers, also Kapitel 6, ab Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Bemerkenswert an diesem Gebet ist ja die Kürze und die Schlichtheit. Also dieses kurze Gebet hebt sich gewaltig ab von dem, was wir manchmal selber beten und was wir hören. Ich war 75 in Kanada mit einem Team. Wir sind durch die Gemeinden gereist. In Kanada gab es riesen Drogenprobleme zu der Zeit. Und wir hatten Leute mit, die aus dem Heroin zum Glauben gekommen sind. Und die erzählten von Jesus. Und dann wurden wir abends in Familien eingeladen. Und das waren alles Auswanderer aus Russland. Und die haben uns, wir waren, jetzt habe ich ja schon ein bisschen Bauch, aber früher war ich ein ganz dünner Knabe. Und dann guckten die uns an und sagten 75, hey Jungs, habt ihr immer noch nichts zu essen? Doch, sagten wir, wir haben auch schon wieder in Deutschland zu essen. Und dann waren die Tische von da bis hier voll mit Pudding, Kuchen, Kartoffelsalat, Fleisch, voll geknallt. Um 10 Uhr abends kommst du dahin und alle gucken sich mit großen Augen an und sagen, ist doch, ja. Ich weiß, ich lag abends an dem Bett mit so einer Kugel. Ja, da ging die Liebe wirklich durch den Magen. Da kann man gar nicht anders sagen. Sie hat uns voll erwischt. Was mir aber auch auffiel, wenn dann die Väter gebetet haben, hey, da wurde Jesus fleischkalt inzwischen. Das waren wirklich Gebete, die fingen ihr bei der Familie an und hörten, was weiß ich, im 18. Jahrhundert in Russland auf. Das war unheimlich intensiv und vollmächtig. Und das kennen wir auch. Wir neigen alle dazu, viele Worte zu machen, weil wir das Gefühl haben, der Herr Jesus, vielleicht hört er ja gerade nicht zu, also müssen wir das alles nochmal richtig erzählen. Das Vaterunser, die Kürze und die Schlichtheit. Drei Bitten beziehen sich total auf Gott. Und interessant, drei Bitten beziehen sich auf unsere persönlichen Lebensmomente. Und ich möchte diese ersten drei Bitten, die ich beim vorigen Mal nicht erwähnt habe, heute mit reinzunehmen. Und ich muss noch was vorausschicken. Ich bin ja aufgewachsen bei meinen Großeltern. Meine Mutter ist nach USA ausgewandert. Mein richtiger Vater war amerikanischer Soldat, den habe ich nicht kennengelernt, erst mit 50 Jahren, als ich nach USA gefahren bin. Und ich fühlte mich immer fremd in meiner Familie, immer irgendwie verloren, immer kein männlicher Zuspruch in meinem Leben. Und als Gott in mein Leben kam, wusste ich, was mir immer gefehlt hat, ein Vater. Ein richtiger Vater hat mir gefehlt. Und das fiel mir da erst auf, weil Gott wurde mir wie ein Vater. Und so ist es geblieben. Ich bin ja jetzt auch seit 72 Christ. Und es ist so geblieben. Gott ist mir ein liebender Vater geblieben. Manchmal musste er mich ein bisschen strenger hernehmen, weil ich mir auch aus der Schule laufen will ab und zu. Aber er ist ein guter Vater. Und mein erstes Gebet war, in der Nacht, wo ich zum Glauben kam, Herr Jesus, schenkt mir Kraft, dass ich morgen zur Polizei gehe und mich stelle. Das ist kein einfacher Gang, wenn du 10 Jahre kriminell gelebt hast, am anderen Tag zur Polizei zu gehen. Also ich brauchte Kraft, das wusste ich. Und am anderen Morgen war Kraft da. Ich muss sagen, ich bin total mit leichtem Herzen zur Kripo gefahren. Und das nächste war, dass ja meine damalige Freundin mich liebte, während ich sie nicht liebte. Also für mich war es ein tolles Mädel, mit dem man gut ins Bett gehen kann, das war's. Aber sie hatte sich in mich verliebt. Und trotz der Nacht, wo ich erzählt habe, wer ich wirklich bin, sagt sie, sollen wir nicht heiraten? Ich sage, hör mal zu, Mädchen, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann auf die Idee kämst du gar nicht. Warum? In meinem ganzen Familienverband habe ich nur gescheiterte Ehen gesehen. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass man ein Leben lang einen Mensch lieben kann. Ich konnte mir nur vorstellen, dass es dann irgendwie weniger wird und auf einmal ist es weg. Und was machst du dann? Und das wollte ich der Ingrid eigentlich nicht antun. Aber dann habe ich zu Ingrid gesagt, komm, lass uns eine Woche beten. Wir waren ja schon etwas älter, also zum Glauben kam, wir hatten nicht so viel Zeit. Und wenn Gott mir Liebe schenkt für dich, dann machen wir das. Und in dieser Woche habe ich die Ingrid ganz neu entdeckt als Frau. Auf einmal war ich weg von diesem Körperlichen und entdeckte ihr Inneres. Es war natürlich schön, dass sie immer noch schön war. Wir wollen das nicht unter den Teppich kehren. Aber es wurde was anderes in mir klar. Ja, diese zwei Gebete. Herr, schenk mir Kraft, zur Polizei zu gehen und schenk mir Liebe. Und was mir meine erste Erkenntnis in meinem geistlichen Leben war, wer mit Gott lebt, trifft auf eine Persönlichkeit der Liebe und der Wahrheit. Ich konnte nicht mehr lügen. Hey, es war ganz verrückt. Ich habe 10 Jahre nur gelogen und es ging nicht mehr. Ich war auf einmal wie abgeschnitten. Und wenn wir in Korinther gucken, das hohe Lied der Liebe, da sagt das, glaube ich, das Wort so, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und das ist einfach, wenn du so ein kaputtes Leben wie ich gelebt hast, hey, das ist, als wenn du im Himmel angekommen wärst. Und was ist das große Vorrecht eines Menschen, der mit Gott lebt? Dass er auf einmal beim Bibellesen entdeckt, das, was er da liest, ist in seinem Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hey, ich lese Bibel und denke, meine Güte, das ist ja in dir. Also Gott kommt ja bei der Bekehrung in dein Herz und legt dir was rein. Er legt dir alles das rein, was du von selber gar nicht kannst. Liebe, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Freundlichkeit. Und dann gibt es natürlich Sachen beim Bibellesen, wo du dich fragst, ja, aber wie sieht denn Gott das jetzt? Was ist denn sein Wille in diesem speziellen Fall? Ich mache ein paar Sprünge durch mein Leben, um euch das vielleicht da ein bisschen mitzunehmen. 72 sind wir beide zum Glauben gekommen. 73 hatte ich meine Gerichtsverhandlung. 73 haben wir geheiratet. 75 fuhr ich schon mit ins Gefängnis mit dieser Jugendgruppe, die nach Siegburg in das Jugendgefängnis fuhr. 75 gründete sich die Gefährdenhilfe Scheideweg und ich bin mit in den Vorstand gerutscht. Und dann kauften wir ein Haus, 79, wo wir uns gesagt haben, in diesem Haus soll eine Familie leben, ein paar vernünftige junge Mitarbeiter, Mädels und Jungs. Und da rein sollen dann die Jungen ziehen, die aus Siegburg entlassen werden. Und wir hatten so gedacht, so eine etwas größere Familie von 15 bis 20 Personen. Jo. Und als das Haus renoviert war und Picobello da stand, ja, wer zieht denn jetzt von uns dahin? Und wir waren eine große Jugendgruppe. Ich glaube, wir waren so um die 70, 80 Jugendliche von, ich würde sagen, 16 bis Mitte 20. Und wir hatten auch eine Reihe sehr reifer junger Familien. Und da waren viele begeistert. Sagen, Mensch, wenn das Haus fertig ist, ziehe ich dahin. Aber als es fertig war, ja, wer? Und dann komme ich eines Abends aus einer Vorstandssitzung nach Hause, lese noch ein bisschen Hudson Taylor. Ich habe diese Biografien verschlungen, Hudson Taylor, Stadt und wie die alle heißen, die Kerle da aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Und lese in dem Hudson Taylor und da habe ich das Gefühl, als wenn irgendeine Stimme ganz leise in mir sagt, hey, warum ziehst du nicht dahin? Und da sind mir gleich 100 Gründe eingefallen, warum ich nicht dahin ziehe in das Haus. Ihr wisst ja ein bisschen jetzt, ich war ja selber kriminell und du musst ja bescheuert sein, wenn du mit so und so vielen Kriminellen in ein Haus ziehst. Dann hatten wir eine kleine Tochter. Nee, also haben wir gesagt, nee, das geht nicht, Herr Jesus. Und dann ging es aber immer hin und her in meinem Herzen über Tage. Und dann habe ich oft so gesagt, Herr Jesus, sag du das meiner Frau. Und wenn die mich anspricht und sagt, Hans, warum ziehen wir nicht dahin? Okay, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, ich weiß nicht, ein paar Tage später sagte Ingrid abends beim Abendbrot, sag mal, sollen wir nicht dahin ziehen? Ich sage, hör mal zu, Ingrid. Weißt du, was du da sagst? Weißt du, mit wem du zusammenziehst? Ja, sagt sie, mit Leuten so wie du. Sei toll. Also mit dieser Sorte, wie ich bin, mit denen ziehen wir dann zusammen. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, wir müssen aber auch noch unsere kleine Tochter fragen. Ich war immer noch nicht so richtig begeistert von der Geschichte. Und dann sagte ich zu ihr, hör mal zu, wir fragen aber erst die Aida, ne? Die Aida war vor unserer Hochzeit geboren. So manche Dinge haben sich eben viel früher geregelt, als wir dann hinterher alles regeln mussten. Und dann haben wir sie gefragt, sie war 3 oder 4 Jahre alt. Hör mal zu, die Aida, wenn wir das Haus hier verkaufen und ziehen nach Scheideweg, da wo wir jetzt in den Gottesdienst gehen, hättest du da Lust mit hinzuziehen? Ja, sagt sie. Habe ich gedacht, toll. Ja, was soll ich sagen? Wir haben unser Haus verkauft und sind 79 nach Scheideweg gezogen. Also, es gibt Sachen, die wissen wir nicht. Da fragen wir uns, was soll sein? Und das sind so persönliche Dinge, wie ich gerade erklärt habe. Wobei ich aber denke, dass 90% von dem, was wir wissen müssen, bestimmt hier steht. Und dieser Satz ist nicht von mir, den hat mir immer der Bob Parschauer vom Wort des Lebens-Team erzählt. Das waren die vier Kanadier, bei denen wir mal zum Glauben gekommen sind. Und mein alter Freund, der Ernie Klaassen, der sagte, 90% steht in der Bibel, brauchst du keinen Kopf machen, brauchst du nur reingucken und tun. Prima. Wir wissen ja, wie gerne wir immer tun. Ne? Also wir gucken gerne rein, aber ob wir immer gerne tun, ist die Frage. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, dein Reich komme. Die Frage ist, wann kommt es denn eigentlich? Das fragten schon die ersten Jünger. Es kommt an dem Tag, wo der Geist Gottes in unser Herz kommt. An dem Tag kommt das Reich Gottes zu uns, in unser Herz. Es ist immer ein im Hier und Heute wirkendes Reich. Hier und heute hier im Gottesdienst, der Geist Gottes wird uns irgendwas sagen. Und es ist immer ein ins Morgen reichendes Reich. Und im 1. Thessalonicher lesen wir, wie das morgen aussehen könnte. Lese ich uns vor. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig gebliebenen, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Also das Reich Gottes wirkt immer hier und jetzt, aber es hat immer eine Perspektive, es wirkt immer ins Morgen rein, es ist immer ein zukünftiges Reich, nicht nur ein jetziges. Und deswegen, glaube ich, konnten schon die ersten Christen in dieser unglaublichen Naherwartung des Kommens Jesus leben. Was haben die ersten Christen gemacht? Wir lesen das in der Apostelgeschichte und ich habe mitbekommen, dass das irgendwie auch so ein Lieblingsvers von dem Andreas ist. Sie sind in der Gemeinschaft und brechen das Brot und ich lese uns das mal vor. Apostelgeschichte 2. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und es kam eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubige waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten es unter alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Wir haben ja das Haus verkauft. Und ich glaube, während des Hausverkaufs habe ich gerade so eine Biografie von Charles Studd gelesen. Das war ja ein sehr begüterter Mann, ein guter Sportler. Und als der Geist Gottes zu ihm sprach und ihm was ans Herz legte, nach China und nach Afrika zu gehen, hat er als erstes seinen ganzen Besitz verschenkt. Und als ich wusste, wir ziehen nach Scheideweg, habe ich gesagt, komm Ingrid, was hältst du davon, wenn wir das Haus verkaufen und verschenken das ganze Geld? Das konnte ich ja gut sagen, das war das Haus von der Ingrid. Also ich hatte gut eingeheiratet. Upsala. Aber was interessant war, was mir immer aufgefallen ist, in einer Ehe, wo sich beide lieben, lässt Gott den anderen nie in Unklarheit. Was Gott der Ingrid aufs Herz legte, begriff ich. Was er mir aufs Herz legte, begriff sie. Und dann habe ich der Ingrid gesagt, Ingrid, ich glaube, wenn wir in dieses Haus ziehen, kommen eine Menge schwieriger Stunden. Da werden wir oft sagen, waren wir denn bescheuert, dass wir überhaupt dahin gezogen sind. Ihr müsst euch vorstellen, am ersten Tag, wo ich dahin zog, die Ingrid, unsere Tochter, unsere Dogge und ich, am selben Tag 5 Jungs aus dem Knast, ein Mädel, was in Köln Sozialarbeit studierte und ein Junge, der Zivildienst machte. Also wir explodierten auf eine große Summe von Kochtöpfen und Berge von Wäsche und ja, vor allen Dingen auf einen Berg voll Probleme. Also wer im Gefängnis sagt, ich möchte raus aus dem Mist, okay. Aber ob er das dann auch umsetzen kann, wenn er draußen ist, wenn auch alle anderen Sehnsüchte wieder locken, das sind immer zwei Paar Schuhe. Und dann habe ich innerlich gewusst, ich habe gesagt, Ingrid, nicht wegen dem Charles Dutt, aber ich glaube, wenn wir das Geld gut anlegen auf dem Bankkonto und wir haben hier schwere Tage, dann ist das ganz schwer, nicht zu sagen, weißt du was, macht doch euren Kram alleine, ich kaufe mir eine schicke Wohnung und gehe wieder, nee, ich war ja noch im Handwerk und bleibe auf meiner Arbeit. Und dann haben wir das Haus verkauft, Ingrid hat das auch so gesehen, und haben das Geld verschenkt, bis auf eine Summe, die wir für unsere Tochter angelegt haben. Wenn sie 18 wird, kriegt sie das. Damit sie nicht später sagt, sag mal, und ich? Hey, das war eine ganz tolle Zeit. Als ich die Ingrid heiratete, hatte ich 100.000 D-Mark Schulden von der ganzen Klauerei. Als wir das Haus verkauften, haben wir 220.000 D-Mark verschenkt. Das war was. Da bin ich nach Wort des Lebens, nach Diguna, Bibelschule Brake und wo. Und das war total köstlich. Und jetzt müsst ihr euch eins vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr mit Inkassogesellschaften schon mal was zu tun hattet. Eine Inkassogesellschaft funktioniert so, du kaufst etwas, zahlst Raten, wirst ratensäumig, kannst nicht zurückzahlen. Dann kommt der Schuldner und sagt, hör mal zu, wo ist mein Geld? Ich habe nichts. Ja, sagt er, aber so und so viel musst du mir noch zurückzahlen. Wenn der Fernseher noch gut ist, nimmt er wieder mit. Wenn nicht, bleibt er bei dir. Und viele dieser Firmen verkaufen diese Ansprüche. Also ich muss noch 8.000 D-Mark bezahlen an Inkassogesellschaften. Und die Inkassogesellschaften lassen die Titel meistens liegen, so 8-9 Jahre, dann verzinsen die sich und dann kommen die kurz bevor der Titel nicht mehr rechtlich einklagbar ist bei dir vorbei. Pass auf, und so ging es mir. Ich hatte gerade alles Geld verschenkt. Kommt jemand und sagt, Sie haben doch vor 10 Jahren da dies und das und jenes. 5.000 D-Mark bitte. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist aber ein Scheiß. Habe ich auch, glaube ich, so gesagt. Kannst du dir vorstellen, du hast eben noch 220.000 Piepen und kurz nachdem sie verschenkt sind, kommt diese blöde Inkassogesellschaft und legt dir 5.000 D-Mark dahin. Ich war sehr ernüchtert und natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Herr Jesus, das hätte ja auch anders laufen können. Ja. Und dann saß ich da mit meiner Wut, mit meiner Enttäuschung, mit meinem Frust. Und auf einmal, so im Laufe des Tages, empfand ich in meinem Herzen so eine ganz leise Stimme, vertraust du mir immer noch? Die Frage Gottes in der Krise. Ihr wisst ja, bei schönem Wetter können wir ordentlich den Herrn loben und preisen. Wenn alles dagegen läuft und das Leben dir auf einmal daherrutscht, dann ist das mit dem Preisen etwas schwach besetzt. Vertraust du mir immer noch? Ich habe was in meinem Bart gebrummelt, den hatte ich ja damals schon, Schnäuzer. Und habe habe ich gesagt. Und bin gespannt, wie das geht. Also, hatten alles gemeinsam. Ich weiß, wir hatten Bibelstunden damals. Die waren für mich wie eine Erweckung. Jede Bibelstunde. Ich war ja ausgetrocknet vom kaputten Leben. Und jede Bibelstunde war für mich ein Genuss, was die alten Brüder sagten, was die Bibelstellen sagten und so weiter. Die Freundschaft der Menschen. Hey, ich war ja ein Aussätziger. Ich war jemand, der kurz vor Gefängnis stand. Jemand, der keine Freunde mehr hatte. Und die Leute nahmen mich an. Wir gingen zu irgendjemand zum Abendessen und hatten Gemeinschaft. Also dieser Gedanke aus Apostelgeschichte. Und damit gehörte für mich auch Teil, was du hast. Du hast sowieso nichts gehabt. Als du errettet wurdest, warst du auf Nullpunkt. Und der andere Gedanke war, was ist, wenn die Krise kommt? verleitet uns das Geld nicht, aus der Krise zu flüchten. Also haben wir es so gemacht. Die ersten Jünger Jesu, die ersten Menschen, die Männer und Frauen, lebten alle in einer Naherwartung. Das unterscheidet uns heute oft sehr von denen damals. Die müssten noch 2000 Jahre warten. Wir sind im Zeitgeschehen hinten dicht vor der Tür, dass Jesus wiederkommt. Aber die verschenkten alles und lebten volles Rohr für den Herrn Jesus. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, die konnten sogar ihren Besitz und ihr Leben loslassen. Die gingen singend in den Tod. Etwas, was ich mir für mich nie vorstellen könnte. Ich war früher in vielen Gemeinden von russlanddeutschen Freunden. Und dann hörte ich immer, wie die alten Brüder erzählten, wie es im Knast war und was sie in Russland erlebt haben und so weiter. Und da habe ich immer gedacht, meine Güte, was haben die für einen Druck ausgehalten? Das hätte ich nie ausgehalten. Da bin ich bestimmt ein westdeutscher Jammerbolzen, wenn ich in die Mühle geraten würde. Ich kann mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn einer kommt und reißt mir alle Fingernägel raus, dann noch zu sagen, nee, ich bleibe beim Herrn Jesus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die waren so. Die konnten das. Und mittlerweile glaube ich, aus all meinen Erfahrungen, du hast nicht alles, was du in der Not bräuchtest. Aber wenn die Not kommt, schenkt Gott, was du brauchst. Und das ist auch meine Erfahrung, dass wir wahrscheinlich, wenn es ganz eng wird und wir haben bis da mit Jesus vernünftig gelebt, dann kriegen wir auch die Kraft für diesen Abschnitt und werden nicht verlassen. Ja, dein Reich komme. Hey, es ist unterwegs und wir sind mittendrin. Es arbeitet in uns und es arbeitet in die Zukunft. Die Welt, in der wir leben, die predigt konstant die Angst. Das wisst ihr doch. Jetzt haben wir gerade die Corona-Angst überstanden. Und jetzt kommt die Wirtschaftsangst. Und dann kommt die EU-Angst. Dann kommt die Geldfrage wieder. Und so geht es immer weiter. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht und folge mir nach. Wenn du nicht auf die Welt guckst, sondern auf Jesus, hey, dann hast du keine Furcht. Aber guckst du einen Augenblick in die Welt und vergisst den Herrn Jesus, dann denkst du, ach du dickes Ei. Wie soll das gehen? Und dann fängst du an, Sicherheit zu schaffen, viel Lebensmittel in den Keller zu legen und Wasser zu bunkern und Geld abzusondern. Hey, kann sich einer gegen den Tod wappnen? Nein. In der Zeit, wo wir überlegten, in das Haus zu ziehen, unser Haus verkauft haben, war ja auch die Frage, wie lebt man da drin? Wie lebt man mit Schlafen lassen? Wussten wir nicht. Ich war Handwerker, die Ingrid war Buchhalterin, ich war mal kriminell, von da wusste ich ein bisschen was, aber wussten wir es? Nein, wir wussten es nicht. Jesus sagt, fürchte dich nicht und folge mir nach. Und das ist, sagen wir, das große Vorrecht des Christen. Er läuft durch eine Welt voller Furcht und Angst, voller Versuchung und Sünde, aber er hat einen festen Punkt, den Herrn Jesus Christus, den behält er im Auge. Und das ist, ihr wisst ja, wenn du Fahrrad fahren lernst, was lernst du? Guck ganz hinten auf den Baum, dann fährst du gerade auf den Baum zu, dann bleibst du auf der richtigen Seite. Und so ist das auch mit Jesus. Schau auf Jesus, dann bist du auf dem richtigen Weg. Guckst du weg, geht es dir wie Petrus, denkst, ach du Schreck, jetzt versaufe ich hier mit allem, was ich gerade unternommen habe. So ist es. Also, geheiligt werde dein Name. Das ist auch so eine Geschichte. Was ist das überhaupt, geheiligt werde der Name Gottes? Können wir Gott heiligen? Können wir ihn heilig sprechen? Ist er heiliger, wenn er mit uns zusammen ist? Oder ist er nur heilig, weil er da oben im Himmel sitzt und hat höchstens die Füße auf unserem Boden? Nein, in dem Moment, wo der Geist Gottes in unser Herz kommt, heiligt Gott uns. Ihr wisst doch, die Geräte im alten Tempel, was man für die Opfer brauchte. Der Altar und alles. Das alles war Gottes Eigentum, war sein Besitz und war heilig. Es war nicht heilig, weil die Schöpfquelle Blut da reinschöpfte, sondern weil es Gott geheiligt war. Und wir, wenn wir zu Jesus finden, werden von Gott heilig gesprochen. Wir brauchen nicht Papst werden, es geht schon früher. Also wir werden heilig gesprochen, weil wir auf einmal mit dem Heiligen zusammen sind und der Heilige in unserem Herzen wohnt. Nicht, weil wir so fromm sind und so unheimlich toll beten können. Und ich muss so lachen, ich bin früher in eine Brüdergemeinde gegangen und die waren, also hatten eine gute Frömmigkeit. Aber da war zum Beispiel verpönt, dass man ein dickes Auto fährt. Also ein Christ mit einem dicken BMW, das ging gar nicht, das war Sünde. Bis ich dahinter kam, dass die Leute, die hatten auch viele Leute, die selbstständig waren, die kauften immer den neuesten Mercedes, aber immer mausgrau, so wie der vorige. Es fiel dir nicht auf, dass sie den neuesten Mercedes haben, weil er immer mausgrau war. So war es auch mit der Kleidung. Die Kleidung war 1A, aber sie war immer dezent und du sahst nicht, dass es neu war. Also das ist nicht Heiligung. Heiligung ist, dass Gott in mir lebt und aus einem Menschen, der verloren, verdorben, idiotisch drauf war, ein Mensch wird, der lieben kann, der barmherzig ist, der Jesus folgt. Und ein Zeichen der Erlösung ist zum Beispiel, dass du spürst, wie dein Herz rein wird. Dein Herz war eine Dreckgrube, eine Mördergrube. Und Jesus kommt rein und du merkst, hier wird was sauber hier innen drin. Und auf einmal hast du den Willen, alte Sünden zu lassen. Früher hattest du den Willen zu sündigen und zwar volles Rohr. Je mehr, desto besser, denn das Leben ist kurz. Ja. Und was noch interessant ist, auf einmal hast du Freude an einem ehrlichen Leben. Ich weiß noch, bin ja als Junge aufgewachsen in der Gegend, die jedes Jahr einmal zur Mission geblasen hat. Ich glaube, da habe ich vorher mal von erzählt. Und dem konntest du nicht entgehen, den Christen. An allen Ecken saßen die und standen die und haben dich eingeladen zu den Veranstaltungen. Und dann habe ich immer mit denen diskutiert. Und was mir immer aufgefallen ist, die hatten eigentlich recht wenig Freude. Laufe ich zu viel weg, Peter? Ja, das ist okay, ne? Ja, das Beste, man verschwindet aus der Kamera und sagt dann schnell, was man zu sagen hat. Ja, und das ist doch eigentlich ganz verkehrt. Als Jesus in meinem Herzen, mein Herz kam in der Nacht, das war eine Explosion in die Freude rein. Obwohl die Polizei mich noch suchte, ich der alte Sack war, der Inge nur Kummer und Tränen anzubieten hatte. Aber Freude war da. Und ich muss sagen, sie hat bis heute gehalten. Obwohl es Phasen gab in meinem Leben, auch Depressionen und sowas, wo ich dachte, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr leben. Also es ist nicht so, als wenn ich nur Freude kenne. Ich kenne auch viele dunkle und bittere Stunden, auch in der Nachfolge. Aber die Freude dringt immer wieder durch. Die Freude am Herrn Jesus. Also ein Zeichen der Erlösung ist eben das, was ich aufgezählt habe. Und was schenkt Gott noch? Wie steht es mit der Heiligung? Ey, du hast auf einmal Respekt vor Gott. Ja, auf einmal empfinde ich, ich sollte mich hinknien beim Beten. Du beugst dein bis dato starres Haupt und dein starres Genick. Du freust dich, wenn du ihn anbeten darfst. Ja, und du freust dich, wenn du im Leben das umsetzen kannst, was er dir ins Herz schreibt. Heiligung. Geheiligt sei dein Name. Entsteht in den Herzen, die die Liebe Gottes begreifen und anfangen, ihn zurückzulieben. Und die spüren, dass die Wahrheit wichtiger ist, als dass ich mein Gesicht wahre. Wir wissen doch, wie das ist. Es ist ja nicht einfach, zur Krippe zu gehen und sagen, die Scheiße habe ich gebaut. Ich bin ein Jahr rumgefahren, habe all die Leute besucht, an die ich mich erinnern konnte, die ich betrogen habe. Es war eine gute Reise. Aber mit jedem Besuch wurde ich freier. Mit jedem Gespräch mit jemandem, den ich zutiefst verletzt habe, ging es mir besser. Aber Wahrheit zu leben bedeutet auch, man muss es schon richtig wollen. So ganz umsonst und alleine kommt es nicht. Dein Wille geschehe. Auch so ein toller Satz. Also im Himmel macht das gut klappen, aber wir als Bodenpersonal, wir haben da so unsere Mühe mit. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, sind wir nicht alle in der Gefahr, uns zu verweigern oder vorsichtshalber sein Reden zu überhören oder zu sagen, Mensch Gott, das ist so schwer für mich, was du jetzt von mir erwartest. Oder uns durch persönliche Sünde selbst lähmen. Das wissen wir doch. Ich sündige auch heute noch. Und es tut mir dann furchtbar leid, aber in der Phase von Sündigen bis zur Umkehr merkst du, wie gelähmt du bist auf einmal. Die Sünde lähmt, hängt an deinen Knien, an deinen Beinen, an dir dran, wie schwere Gewichte. Und heute ist das ja verrückt, ne? Also heute bekümmert mich das, wenn ich jemanden zu hart anfahre. Ja, früher hat mich noch nie was bekümmert, wenn ich jemals Auto geklaut habe. Also die Unterschiede von früher bis jetzt. Aber wir wissen ja, dass Gott unser Gewissen schult und unser Empfinden eigentlich immer zarter wird. Unsere Nuancen, wo wir Sünde verspüren, immer klarer werden. Je länger du lebst, umso mehr fällt dir auf, meine Güte noch. Warum habe ich denn damals so gedacht und gehandelt? Und wir wissen, wo es anfing, bei Adam und Eva. Also wenn es jemand gibt, mit dem ich reden werde, dann ist das Adam und Eva, wenn ich sie treffe. Und sage, hört mal zu, da habt ihr uns aber was eingetunkt damals. Die anderen konnten schon alle nichts mehr dafür. Wir wurden ja alle in Sünde geboren. Aber mit denen müssen wir mal reden. Ja, im Prinzip gibt es unheimlich viel, was in unserem Leben dagegen spricht, den Willen Gottes zu tun. Und wir müssen ganz ehrlich sein. Das ist so. Ob es die Sünde ist oder ob es die Kraftlosigkeit. Ob es der Riesenberg ist, den wir sehen, wenn wir das tun sollten. Oder ob es die unmöglichen Finanzen sind, in denen ich stecke. Aber es gibt immer etwas, was mich behindert. Dein Wille geschehe. Ich vergesse immer das Jahr. 1986 sind wir das erste Mal mit einem Team nach Indien eingeladen worden. Und zwar von Brüdern aus der Baxing Erweckungsbewegung. Und wir waren so beschäftigt, dass wir uns überhaupt keinen Kopf gemacht haben. Erst als wir in Indien aufschlugen, stellten wir fest, wir sind in Indien. Ich glaube, ich habe im Flugzeug erstmal überlegt, was soll man denn da predigen? Hatte mir noch schnell einen Reiseführer über Indien gekauft. Und auf dieser Reise waren wir, ich würde sagen, die Hälfte der Zeit todkrank. Wenn du in Indien Wasser trinkst, was nicht abgekocht bist als Westeuropäer, es schreckt sich sofort nieder, aber nicht für zwei Tage, sondern für eine Woche oder zwei. Wenn du was isst, dann musst du eins wissen, selbst bis in die besten Hotel rein. Der Inder gibt dir welche Hand, wenn er dich begrüßt? Weiß das jemand? Er gibt die rechte. Warum? Weil er mit der linken sich den Popo abputzt. Also selbst die guten Köche im Fünf-Sterne-Hotel gehen auf zur Toilette und putzen sich mit der linken Hand ohne Papier den Popo ab und waschen den sauber. Und dann stecken sie den schön in das Salatköpfchen, was du demnächst isst. Ich weiß noch, in dem ersten Hotel, wo wir waren, in Baroda, haben wir, also wenn du in indische Hotels bist, kriegst du immer englisches Essen. Kommt aus der Kolonialzeit. Also tolle englische Küche, aber wie gesagt, mit der linken Hand im Salat. Und dann habe ich gesagt zum Friedel, meinem Freund Friedel, der ja der Gründer von dieser Arbeit ist, da weißt du was, sag ich, ich mache jetzt mal einen Abstecher und guck mal, wie es in der Küche aussieht. Ja, sagt er, geht doch nicht, du kannst doch nicht sein. Ich sage, das ist mir jetzt egal. Ich will wissen, wie die da hantieren. So, und dann finde ich in die Küche rein. Also ich komme in die Küche und dann lag, sagen wir, von hier bis hier oben nicht gespültes Geschirr. Zwei kleine Jungen saßen da mit so einem Lappen und wienerten die Fettteller richtig glänzend. Kannst du dir das vorstellen? Ich gucke da rein. Ich bin zurückgegangen, habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich das erzähle, dann ziehen wir alle aus, vor lauter Schreck. Hey, du kannst dir nicht vorstellen, die Leute, die da arbeiten, gehen nachts auf die Straße, legen sich direkt vor dem Hotel auf die Straße, ihr Kleiderbündel unterm Kopf, gehen am anderen Morgen rein, duschen sich, ziehen ihr Livret an und arbeiten wieder. Geh mal um Mitternacht durch Indiens Städte. Du kannst keinen Bürgersteig benutzen. Voll mit Menschen, die kein Zuhause haben. Und nicht nur Leute, die, sagen wir mal, irgendwo im Armenviertel sind. Nein, Leute, die einen Top-Job haben. Weil Wohnungen so überteuert sind und bei dem Wachstum nicht nachkommen mit dem Bauen, also leben die meisten auf der Straße. Und wenn es geht, leben die Inder dann auf dem Mittelstreifen von so einer Chaussee. Also vier Streifen da, vier hier und in der Mitte Chaussee. Warum? Weil auf dem Mittelstreifen kommen keine Ratten an und können ihre Kinder anknabbern. Du musst dir das Leben mal vorstellen. Ja, die Hygiene. 89 fuhr der Friedel mit dem Team hin, ich fuhr nicht mit. Und dann kamen nur Hiobsbotschaften aus Indien zurück. Wieder viele krank und die Frau vom Friedel lag im Sterben. Keiner wusste, was sie hatte. Sie blutete aus allen Löchern des Körpers. Dann haben sie die Lufthansa bequatscht und haben die Marianne und den Friedel ausgeflogen. So ein Sonderflug. Und dann hat die in Remscheid, ich glaube, 7, 8 Wochen auf dem Tod gelegen. Und kein Arzt, auch Tropenmediziner, keiner hat rausgefunden, woran es lag. Bis auf einmal eine Krankenschwester uns anrief, sagt ihre, zum Friedel sagt, ihre Frau ist gesund. Seit heute Morgen ist sie gesund. Es war alles weg. Sie hatte keine Haare mehr von den ganzen Therapien. Es kam alles zurück. Sie wurde ganz gesund. Aber Indien war für uns so langsam so ein Kapitel, wo wir sagten, lieb, dass die Brüder uns einladen, aber es ist ein bisschen schwierig. Und dann kam 94 wieder eine Einladung. Und dann haben wir erstmal immer geschrieben, immer rausgezögert, wir sehen das nicht so richtig, die Krankheiten und dies und das. Ja, ihr müsst aber kommen, der Herr Jesus hat uns das aufs Herz gelegt. Dann habe ich zum Friedel gesagt, bleib du mal mit der Marianne zu Hause, ich fahre. Wir hatten Kocher mitgenommen, damit wir überall, wo wir was trinken, Wasser selbst abkochen können. Hatten uns die Tabletten mitgenommen, die man reinschmeißt, damit es clean wird. Hatten einen ganzen Koffer mit Medizin mit, das war unglaublich, und sind sozusagen dahin geflogen, so mit dem Motto, wahrscheinlich sterben wir alle da. Also der Auftrag war uns sehr auf den Magen geschlagen. Ja, dein Wille geschehe. Jetzt kommen wir da an. Und was wir immer gemacht haben, egal in welches Land wir kamen, wir haben die Christen gefragt, geht ihr auch ins Gefängnis? Die meisten gehen natürlich nicht ins Gefängnis, weil man das ja gar nicht auf dem Schirm hat. Aber wir haben dann über diese Frage angezettelt und haben dann geschrieben dem Edwin Pamar, der uns da eingeladen hat. Edwin haben wir geschrieben, wir kommen nur, wenn du mit uns ins Gefängnis gehst. Sonst kommen wir nicht. Also wir hatten so ein bisschen den schwarzen Peter rumgeschoben zu ihm. Und dann sagt er, ja, sagt er, in Bangalore in Südindien haben wir einen Freund, der ist da der Polizeioffizier. Und der sagt, ich mache das möglich. Und so kommen wir auf dieser Reise das erste Mal in unserem Leben in ein indisches Gefängnis. Und ihr müsst wissen, in Indien ist es verboten, eine andere Religionszugehörigkeit zu missionieren. Also du kannst nicht als Christ zu Hindus gehen, den Traktat geben oder zu dem sprechen, kennst du schon Jesus. So kannst du auch nicht im Gefängnis zu den Brehen, auch nicht zu den Moslems. Als Christ darfst du nur zu den Christen reden. Und dann kommen wir in das Gefängnis, werden von dem Anstaltsleiter empfangen mit ein paar Offizieren und dann sagt der zu dem Edwin Pamar, heute haben wir uns gedacht, das ist bestimmt eine interessante kulturelle Begegnung mit diesem deutschen Chor. Ich höre zu, ich denke, kulturelle Begegnung. Und wir haben heute alle Religionszugehörigkeiten zugelassen. Oh, und wir wussten ja mittlerweile, ey, da kannst du nicht predigen. Das ist so, dann ist Endzeit für die Hindus, wenn du da predigst. Und dann habe ich gedacht, Herr Jesus, jetzt ist es aber wirklich piepenegal. Ich habe viel von Kultur, Politik und sonstigem erzählt, habe erstmal so ein bisschen schönes Klima verbreitet. Dann haben wir ein paar Lieder in Urdu und Hindi gesungen, die wir gelernt haben. Und dann habe ich dem Jungen gesagt, der auch aus Drogen bei uns war, Robert, und du sagst richtig gutes Zeugnis, so wie du es immer sagst. Der Robert sagt sein Zeugnis und ich denke, naja, was wird jetzt kommen? Und danach noch ein Lied und dann machen wir Schluss. Und dann meldet sich mitten in den Gefangenen einer, hebt die Hand und sagt, hört mal zu. Ich würde gerne mit den Deutschen reden. Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Ja, wieso? Fragt der Anschlussleiter. Ja, sagt er, ich habe immer christliche Radiosendungen gehört. Und heute habe ich begriffen, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Wenn der den Robert gerettet hat, kann er auch mich retten. Und dann sagt der Anschlussleiter, wollte mit ihm reden, haben wir natürlich ja gesagt. Okay, also ein sehr bewegender Moment. Und dann sagt der Anschlussleiter zu mir und zu dem Edwin, hört mal zu, ich muss jetzt direkt von hier in einen anderen Teil des Gefängnisses gehen und für einen Gefangenen, einen Mörder, ein Opfer für seine Götter bringen. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Ja, sagt er, ich habe euch alle Freiheit gegeben. Und dann gehe ich mal davon aus, dass, guckt er mich an, du gerne mitgehst mit deiner Mannschaft und wir opfern gemeinsam. Ich gucke den Edwin an. Edwin sagt zu mir, vorsichtig, das können wir gar nicht machen. Ja, ich sage, was machen wir? Nein sagen? Nein, können wir auch nicht. Ja, ich sage, was denn jetzt? Ne? Ja, sagt er, bete. Ja, du weißt ja, wenn du in so einer Situation stehst, da betest du auch nicht viel, hast nur Rührei in der Birne. Und dann fiel mir zum Glück etwas ein. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Sag ich. Wir kennen doch ihre Götter gar nicht. Das wäre doch vollkommen respektlos, wenn ich mit ihnen Göttern opfere, die ich nicht kenne. Guckt er mich an. Ja, sagt er, aber mitgehen tun sie doch. Ja, sage ich, aber ich bleibe mit meiner Truppe, sagen wir mal so 10 Meter hinter ihnen. Und dann bete ich für sie. Wäre das recht? Sind wir da hingepilgert? Er hat da alles geopfert. Täubchen, dies, das, Gemüse, auch Nachtisch für die Götter, ist ja klar, die haben ja auch Kohldampf, alles dahingestellt. Und dann gehen wir zusammen zum Essen. Und dann sagt der Anschlussleiter zu mir, hören Sie mal zu, sagt er. Sie haben eine Bitte frei, Sie können von mir erbitten, was Sie wollen. Nicht gerade, wenn Sie meine Tochter heiraten wollen oder Geld, aber sonst kann ich alles für Sie tun. Da habe ich den Edwin gefragt, sage ich, was können wir denn bitten? Sagt er, sagt, wir wollen hier eine Bibelstunde anfangen im Knast. Habe ich denen das gesagt? Ja, sagt er, sie dürfen das. Sie werden die erste christliche Gruppe in ganz Indien sein, die eine Bibelstunde in meinem Gefängnis machen darf. Ich sage, wie kommt's? Ja, sagt er, weil sie die ersten Europäer waren, die mich mit Achtung behandelt haben, als ich von meinen Göttern sprach. Auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Aber dein Wille geschehe. Gott bringt uns in ganz komische Situationen. Und wir brauchen auch viel Gnade, dass wir in diesen komischen Situationen so reagieren, wie es richtig wäre. Aber ich habe immer da gestanden dahin und habe gedacht, Herr Jesus, was sagst du denn dazu? Wir stehen hier um diesen Götzenquatsch rum. Vor 100 Jahren wären die Missionare gekommen, hätten allen Göttern den Kopf abgehauen. Und wir sitzen hier und halten still im Gebet. Aber Gott hat das genutzt. Ja. Wir sind die Testamentvollstrecker Gottes. Und das sollten wir nie vergessen. Wir sind die, die heute das Reich Gottes mitbauen. Und in dem Vater unser ist schon alles drin, was wir fast wissen müssten. Wenn du das mal richtig durchdenkst nach allen Seiten. Als Vater unser ist für mich ein Gebet der Erinnerung an das, was ich nicht vergessen will. Und ein Gebet gegen mich selber, gegen meine Hartherzigkeit, gegen meine Unfähigkeit, manchmal jemand vergeben zu wollen. Das Vaterunser ist ein ganz tolles Mustergebet. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns so wichtig geworden bist. Ja, dass wir dich respektieren, dass wir dich lieben dürfen. Und wir danken dir, dass du uns liebst mit einer Liebe, die unbegreiflich ist und die auch an dem heutigen Tag uns unwahrscheinlich beschenkt. Schenke uns die innere Freiheit, auf dich zu hören, und bewahre uns vor dem Teufel, der immer dazwischen quatscht und sagt, mach es nicht. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.